SWR aktuell, mondial.
Ich wollte gerne aufs Gymnasium, weil halt die Freunde auch aufs Gymnasium gegangen sind. Die Lehrer in der Grundschule waren sich uneins. Und dann ist Folgendes passiert, dann ist meine Mutter zum Pfarrer, wie er mich einschätzen würde. Und der hat gesagt, der geht aufs Gymnasium.
Und da bin ich zu meiner Klassenlehrerin und habe dann gesagt, ich will auch auf das entsprechende Gymnasium wie Esther und Claudia. Ich habe auch die gleichen Noten. Da guckt sie mich an und sagt, ach Hava, du bist doch ein Gastarbeiterkind, du schaffst das nicht.
Der einen traut man das Elite-Gymnasium nicht zu, der andere braucht kirchlichen Beistand, Salvatore Ruggiero und Hava Engin.
Sie sind heute unsere Gäste bei SWR aktuell mondial. Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Barthe.
Mein Name ist Junaid Özadale. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter und interessanter machen.
Und dass Deutschland so vielfältig ist, liegt daran, dass wir ein Einwanderungsland sind. Etwa 26% aller Menschen, die hier leben, haben einen Migrationshintergrund. Das heißt, sie selbst oder ein Elternteil sind im Ausland geboren und hatten bei der Einwanderung nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
Und der Grund, warum das so ist, Claudia, liegt über 65 Jahre zurück. Damals vereinbarte das Auswärtige Amt zuerst mit Italien, später unter anderem mit Spanien, Griechenland und der Türkei Anwerbeabkommen. Und es wurden so Arbeitskräfte, die die deutsche Wirtschaft dringend brauchte, hierher geholt.
Und sie kamen dann hierher als sogenannte Gastarbeiter. Junaid, bei deinen Eltern war das ja auch so.
Ja, meine Eltern kamen so Mitte der 1960er Jahre nach Deutschland und arbeiteten in einer Firma, die Fernsehgeräte hergestellt hat.
Also das heißt, du bist hier in Deutschland dann aufgewachsen, sozusagen in zweiter Generation?
Richtig, ich bin hier zur Schule gegangen und habe auch später hier studiert.
Und hast natürlich ganz andere Voraussetzungen gehabt als deine Eltern. Heute arbeitest du im SWR als Redakteur.
Ich kann mich nicht beklagen, Claudia.
Ja, aber wir wollen ja heute auch nochmal nachfragen, inwieweit es Menschen mit Migrationshintergrund auch gelingt, die Karriereleiter doch noch ein Stückchen weiter hinaufzuklettern als jetzt wir als ganz normale Redakteure. Also es geht jetzt nicht nur darum, wer schafft es, einen interessanten, guten Beruf auszuüben, sondern wer schafft es, vielleicht sogar in einer Leitungsfunktion tätig zu sein.
Ja, welche wichtigen Weichen werden dafür in der Schulzeit gestellt? Und wie geht es später weiter bei der Ausbildung in einem Unternehmen oder während des Studiums? Karriere mit Migrationshintergrund. Das ist dieses Jahr übrigens auch eines der Themen des Medienforums Migration, das der SWR alle 2 Jahre veranstaltet. Also, was sind die Bedingungen für eine berufliche Karriere?
Ja, und wir sprechen mit 2 Teilnehmern in diesem Mediumforum. Zum einen mit Hava Engin. Ihre Eltern kamen aus der Türkei hierher. Sie ist dort auch noch geboren. Heute ist sie Professorin für Pädagogik in Heidelberg und leitet das Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung. Herzlich willkommen, Hava Engin.
Hallo, ich grüße Sie, Frau Barthe.
Und Salvatore Ruggiero, seine Eltern kamen aus Italien hierher. Er ist in Mainz geboren und aufgewachsen. Heute ist er Vizepräsident für Marketing und Kommunikation bei Schottglas in Mainz. Herzlich willkommen, Herr Ruggiero.
Vielen Dank, schönen Tag an alle.
Das Medienforum des SWR wird begleitet von einer Ausstellung, Meine kleinen Schätze heißt das. Auch Sie beide, Herr Ruggiero und Frau Engin, machen da mit. Dort präsentieren Menschen mit Einwanderungsgeschichte sehr persönliche Gegenstände, jeweils 2. Einen, der sie mit ihrer alten Heimat oder der Heimat ihrer Eltern verbindet und einen anderen Gegenstand, der sie mit Deutschland verbindet.
Herr Ruggiero, welcher Gegenstand steht für Ihre andere Heimat, also für Italien?
Die Tomatensauce. Wir produzieren die Tomatensauce hier in Mainz, allerdings nach dem Rezept meiner Oma aus Italien. Und das findet jedes Jahr statt bei einem Familienevent. Produzieren wir unsere eigene Tomatensauce.
Und Frau Engin, für was haben Sie sich entschieden? Welcher Gegenstand erinnert Sie an die Türkei?
Simit, das Kringelgebäck, was es an jeder Ecke zu kaufen gibt, was man 24 Stunden essen kann, was lange Jahre sehnsuchtsvoll hier vermisst wurde. Genau, das verbindet mich damit.
Also es hat beide Male etwas mit Essen zu tun. Frau Engin, was für ein Gegenstand verbindet Sie denn dann wiederum mit Deutschland?
Ja, Wanderstöcke. Meine ganze Kindheit war geprägt von Wandern und zwar interessanterweise nicht durch meine Eltern, die kennen diese Kulturtechnik gar nicht, sondern ich bin in Berlin aufgewachsen, mitten in der Großstadt, es gab kein Grün und wir sind mit der Klasse zweimal im Schulhalbjahr immer wandern gewesen. Und da sind wir so ins grüne Umland gefahren von Berlin und sind dann durch die Wälder gewandert. Und das habe ich beibehalten. Und ich wandere auch noch heute mit Wanderstöcken. Und es ist nichts angenehmer für mich. Das Elysium, das ist es für mich, der deutsche Wald. Und das gehört einfach dazu.
Also Wanderstock bei Frau Engin. Und was ist das bei Ihnen, Herr Ruggiero?
Ja, für einen italienischen Mainzer Bub ist es ein Fußballtrikot und das natürlich von Mainz. Ich habe relativ schnell mit meinen Geschwistern, meinem jungen Bruder, sehr schnell Kontakt zu anderen Kindern gefunden über das Thema Fußball. Das hat uns sehr stark verbunden und das verbindet uns heute noch. Und ich bin selbst ein leidenschaftlicher Fußballer, spiele jetzt aufgrund des Alters nur noch alte Herren, aber das macht auch ganz viel Spaß. Und das verbindet aber auch irgendwie diese, wie jetzt die Europameisterschaft, das Zusammenkommen von Freunden, von Familien und das gegenseitige Mitfiebern, Anfeuern und auch mal ein bisschen gegensätzlich anfeuern, ne, wenn Deutschland gegen Italien spielt. Aber danach sind wir wieder ganz innig vereint mit allen.
Ist ja auch ein sehr starker Gegner, Italien, muss man sagen.
Nicht immer gewesen, ja, aber.
Zur Zeit auf jeden Fall. Das haben Sie schon seit Ihrer Schulzeit gespielt und das hat mit zur Integration beigetragen. Und diese Schulzeit ist eine ganz entscheidende Zeit in der Kindheit, denn ich denke, die Grundlagen für den späteren beruflichen Werdegang werden hier gelegt. Und ich stelle mir das ehrlich gesagt gar nicht so einfach vor, wenn man als Kind in der Grundschule sitzt und die Sprache, die dort gesprochen wird, gar nicht so richtig versteht. Herr Ruggiero, wie war das bei Ihnen?
Ja, bei uns war das so, dass meine Eltern wirklich nur mit einem grünen Koffer, den gibt es heute noch, aus Italien nach Deutschland gekommen sind, natürlich ohne Sprachkenntnisse, und haben uns aber dann ganz bewusst, und da sind wir auch überglücklich, in die deutsche Schule gebracht, in die deutsche Grundschule. Es gab auch hier in Mainz, oder gibt es eine italienische Mission, da hätten wir auch in die Schule gehen können, die allerdings in Italienisch unterrichtet wird. Und somit hatten wir natürlich ein bisschen den Zwiespalt, zu Hause Italienisch sprechen zu müssen, denn meine Eltern haben kein Deutsch gesprochen oder nur ganz wenig. Und wir in der deutschen Schule natürlich komplett Deutsch mit deutschen Freunden. Aber das war auch das Schöne, dass wir relativ schnell und früh zweisprachig aufgewachsen sind. Und als Kind lernt man natürlich viel schneller eine andere Sprache. Uns hat das natürlich auf der einen Seite herausgefordert. Auf der anderen Seite war das natürlich schön. Wir hatten dann Nachhilfeunterricht von der pensionierten deutschen Lehrerin. Und dann aber auch nochmal Italienischunterricht an der Schule nachmittags. Also wir sind sozusagen auf beiden Richtungen dann unterwegs gewesen.
Und wie war es denn bei Ihnen, Frau Engin? Woran erinnern Sie sich?
Erinnern ist gut. Das hat mein ganzes Leben geprägt. Mein Start war sehr, sehr schwierig. Ich kam mit 5,5, knapp 6. Hätte in den Kindergarten noch gehen können. Wurde auch zur Schuleingangsuntersuchung eingeladen, gleich als ich kam. Das war Mitte Juni. Da bin ich mit meiner Mutter auch hin. Weiß ich noch wie heute. Und dann hat mich eine ältere Ärztin untersucht, damals noch mit Dolmetscher. Ich konnte schon lesen, schreiben, das Alphabet konnte ich. Lesen konnte ich auch schon so. Mathematik auch, so den Zahlenraum. Dann sagt die langweilt sich im Kindergarten, gehört in die Schule. Ja, und dann haben wir eine Adresse bekommen, dort sollte ich eingeschult werden. Allerdings wurden meine Eltern nicht gefragt, sondern ich wurde in die Ausländerregelklasse, wie sie damals hießen, eingeschult. Komplett türkische Kinder, alle frisch eingeflogen quasi. Die Lehrkräfte auch aus der Türkei und ich habe da 2 Jahre diese Klasse besucht. Und wir waren sowohl als Klasse als auch vom Gebäude her komplett absentiert von der Regelschule. Wir hatten andere Pausenzeiten, auch einen anderen Pausenhof und haben sozusagen die normalen Kinder gar nicht gesehen, die einheimischen Kinder. Und so zum Ende der 2. Klasse hat dann die Klassenlehrerin mit meinen Eltern gesprochen und sie versucht davon zu überzeugen, dass ich da keine Perspektive habe in dieser Ausländerregelklasse. Und hat gesagt, sie muss in die Regelklasse wechseln. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja klar, soll sie, aber sie kann kein Deutsch. Und ich konnte wirklich kein Deutsch, woher auch. Und dann wurde ich von heute auf morgen sozusagen mit Beginn der 3. Klasse in eine deutsche Klasse gesetzt. Am Anfang waren alle sehr neugierig, oh, da kommt ein neues Kind. Und dann, als sie dann merkten, ich kann kein Deutsch, war ich uninteressant und wurde dann komplett nach hinten verfrachtet, ganz alleine gesessen. Keiner wollte mit mir sprechen und auch bei mir sitzen. Ja, das waren meine Anfänge.
Ja, Herr Ruggiero, hatten Sie auch solche Probleme wie Frau Engin?
Also eigentlich nicht, muss ich sagen. Natürlich war das so ein bisschen der Ausländer damals, der italienische Junge. Aber wir hatten aufgrund von der Kindergartenzeit und auch dem Fußball natürlich relativ schnell irgendwie Bindung. Man ist natürlich nicht immer so richtig inhaltlich mitgekommen, denn klar, man hatte ja zu Hause niemand, der einen irgendwie unterstützen konnte, und nur die Nachhilfe, das war natürlich nicht ausreichend. Nichtsdestotrotz haben sich dann die Schüler, die Freunde, die man dann erstmal in kleiner Anzahl, wird natürlich immer größer, dann da wirklich auch ganz toll verhalten und auch unterstützt. Und auch die Lehrer, die natürlich gemerkt haben, dass da einfach das eine oder andere noch zu erklären war. Also bei uns war es ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Nicht unkompliziert, aber ein bisschen einfacher.
Ich glaube, man ist ja damals auch noch davon ausgegangen, die Kinder kommen und irgendwann kehren die Eltern zurück ins Ursprungsland. Und deswegen war diese italienische Schule ja auch noch eine Option. Dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen.
Genau so ist es. Also meine Eltern hatten auch immer den Plan, wie ganz viele andere verwandte Italiener, die auch hier Mainz, Darmstadt in der Ecke alle wohnen. Das ist immer so ein bisschen regional gewesen. Das muss man vielleicht noch erklären. In Italien war das so, dass ein sozusagen Anwerber kam und sozusagen angelockt hat. Und dann ist sozusagen ganz viele Männer aus dieser Region nach Deutschland gekommen. Und deswegen ist man da so regional ganz eng geblieben. Wir haben ganz viele Verwandte hier in Mainz, in Wiesbaden und in Darmstadt, weil das der Umkreis war. Natürlich muss man sagen, dass das mit der italienischen Mission eine Möglichkeit gewesen ist. Meine Eltern wollten auch in der Tat alle 5 Jahre zurück nach Italien. Aber denen hat es wirklich so gut gefallen und wir wurden so gut integriert, dass die zum heutigen Tage immer noch hier leben in Mainz, wir alle zusammen. Ich glaube, das wird nicht mehr stattfinden mit dem Rückzug nach Italien.
Aber entscheidend ist ja auch, dass die Eltern schon sehr viel Wert auf Bildung gelegt haben. Und ich glaube, Frau Engin, so war das auch bei Ihnen. Das war zwar schwierig, aber Ihre Eltern haben Sie unterstützt, wo sie konnten.
Ja, unbedingt. Da hat mich mein Vater am Abend des ersten Schultages zur Seite genommen, das werde ich nicht vergessen, dann hat er gesagt, Kind, pass auf, wenn du in diesem Land was werden willst, dann hast du nur die Möglichkeit, das über Bildung zu machen. Wenn du es nicht schaffst, hat er gesagt, wirst du so eine unqualifizierte Arbeitskraft wie ich. Bildung ist tatsächlich, man sagt ja im Türkischen, goldener Armreif. Und das war ganz, ganz wichtig. Er hat gesagt, wir als Eltern stehen hinter dir, ich war auch ein Einzelkind damals, und werden dir alles, was finanziell möglich ist, ermöglichen. Also von elterlicher Seite, von einer Bildungsaspiration, das war ganz groß. Und das zeigt ja auch die Forschung. Das ist von Anbeginn so gewesen, dass bei den Gastarbeitern in Anführungszeichen die Bildungsaspiration bezüglich ihrer Kinder sehr hoch war und auch die ganze Zeit auch hoch geblieben ist. Die Dysfunktionalität besteht ja eher darin, dass Anspruch und Wirklichkeit so auseinanderklaffen und dass dieses Bildungssystem es zuwandernden Kindern unglaublich schwierig macht, hier anzukommen und Fuß zu fassen und dann tatsächlich, wie soll ich sagen, den Rhythmus zu finden und bildungserfolgreich zu werden, auch noch heute.
Und damals auch schon, wie waren Ihre Erfahrungen denn dann, als Sie dann in der deutschen Klasse saßen, hinten ohne Kontakt zu den Mitschülern erstmal?
Ich muss sagen, sehr, sehr schwierig. Ich war in der türkischen Klasse, den anderen weit voraus. Ich wusste alles, habe mich dauernd gemeldet, war auch sehr beliebt bei meinen Klassenkameradinnen. Und das fiel alles komplett weg durch die anderen Pausenzeiten. Ich habe sie nie sehen können, dass ich mir da auch hätte Trost holen können. Das andere, was wirklich jetzt im Rückblick selber als Pädagogin einschätzend, das war traumatisierend. Ich musste vom ersten Tag an alle deutschen Diktate mitschreiben. Ja, ich habe es versucht nach bestem Gewissen, aber so viele Fehler gemacht, dass immer meine Arbeiten zurückkamen und das stand drunter unzensiert. Und das hat mir sehr zugesetzt, weil ich immer auf eine Note gehofft habe. Und da wusste ich, ich gehöre nicht dazu, bis ich eben dann im zweiten Halbjahr das erste Diktat zurückbekam. Und das war eine 5+. Und da habe ich gewusst, ja, ich gehöre jetzt dazu. 5+, egal, aber du hast es geschafft. Und das habe ich einem Mädchen zu verdanken, einer Außenseiterin, einer Deutschen, ein Heimkind, mit der wollte niemand spielen. Dann sind wir Freunde geworden, sozusagen 2 Außenseiterinnen. Und von ihr habe ich binnen 4 Monaten Deutsch gelernt, durch gemeinsame Spiele, Hausaufgaben, Nachmittagsbeschäftigung. Das waren so meine ersten 3 Jahre.
Also es ist nicht nur die Schule, sondern auch der Freundeskreis.
Unbedingt. Also die Schule alleine macht keine Bildungskarrieren, kann sozusagen die Rahmenbedingungen schaffen und erkennen, wo Förderbedarf ist, wo Potenzial ist. Aber die Peers, also die Gleichaltrigen, das sind die wichtigsten sozusagen Buddies und Unterstützerinnen und Unterstützer. Und das war meine ganze Bildungsbiografie hindurch auch so, dass ich mir über Freunde, über soziale Netzwerke die Anerkennung und auch sozusagen das Habituelle, wie man so schön sagt, geholt habe. Und Herr Ruggiero hat ja sehr schön gesagt, die Eltern sind nicht in diesem System sozialisiert. Sie wissen nicht, wie das Bildungssystem hier aufgestellt ist, was die Erwartungen sind. Und das, was sozusagen als Lehrstelle da ist, haben wir versucht, über unsere Mitschülerinnen und Freundinnen und Freunde zu kompensieren.
Also meine Eltern wussten das auch nicht so genau. Mhm. Ich wurde halt von meiner Grundschullehrerin unterstützt. Mhm. Und ich erhielt Nachhilfe in der ersten Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ich der einzige Ausländer in der Klasse war.
Okay.
Und man wünschte sich, dass man Hochdeutsch spricht. Damals wusste ich nicht, was das ist, was Hochdeutsch ist, weil ich habe auf der Straße gespielt. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt. Die haben gesagt, du kannst zunächst mal auf der Straße Deutsch lernen und dann in der Schule das dann fortsetzen. Aber ich habe da viel Unterstützung bekommen und auch von den Klassenkameraden, muss ich sagen. Ich bin in eine Dorfschule gegangen. Und für meine Eltern war das halt so, dass sie gesagt haben, das Kind soll aufs Gymnasium gehen. Damals gab es noch keine Empfehlung der Lehrer. Ich musste aber an einem Intelligenztest teilnehmen. Aber was ich Sie fragen würde, diese Empfehlungen, also auf eine weiterführende Schule, inwieweit hat es den weiteren Bildungsweg von vielen Kindern, insbesondere jetzt aus eingewanderten Familien, beeinflusst? Wie schätzen Sie das ein, Frau Engin?
Ja, ich brauche es gar nicht einschätzen. Auch dazu gibt es viel Forschung. Und am eindrücklichsten hat es ja dann Mitte der Nullerjahre die sogenannte IGLU-Studie gezeigt, die internationale Vergleichsstudie für Viertklässlerinnen und Viertklässler, also genau die Klientel, die die Schulübergangsempfehlung ja auch bekommt, dass im deutschen Schulsystem einfach die Tendenz da ist, Kinder mit sogenanntem Zuwanderungshintergrund eher down zu graden, das heißt, eine niedrigere Schulempfehlung für sie auszusprechen. Weniger aus der Haltung heraus, die sollen niedrig qualifizierende Schulformen besuchen, sondern das Argument ist eher bei ganz vielen, naja, die kommt eben aus einem, wie es ja heißt, und ich mag dieses Wort nicht, bildungsfernen Elternhaus. Die Eltern sind nicht der Bildung fern, sondern arm an Bildung eigentlich. Also die Kinder kommen aus bildungsfernen Elternhäusern und werden es sehr schwierig haben, weil niemand zu Hause sie unterstützen kann. Und wir wollen ihnen diese Enttäuschung ersparen, dass sie auf höher qualifizierenden Schularten dann eben nicht bestehen und dann sie verlassen müssen. Und wenn sie dann gut sind, dann gehen sie halt dann auf die Realschule oder dann später aufs Gymnasium und holen dann das Abitur nach. Und so ähnlich war es bei mir damals auch schon. Ich war die Jahrgangsbeste und das muss man sich vorstellen. Also ich habe eine gymnasiale Empfehlung bekommen.
Und das, obwohl Sie ja dann in einer deutschen Klasse sich erstmal integrieren
ich
mussten.
Ich bin dann ja dann durchgestartet. Ich glaube, das ist sowieso meine Resilienz, dass mich das nicht klein macht, sondern dann erst recht motiviert. Und was ich erzählen wollte, meine Eltern haben sich dann bei ganz vielen Deutschen mit Kindern erkundigt, bei Nachbarn und so. Und dann haben die alle gesagt, ja, Realschule ist gut, die Haber soll zuerst die Realschule, weil Gymnasium und Gastarbeiterkind. Und dann sind die Lehrkräfte dazwischen, haben gesagt, nee, das Kind geht aufs Gymnasium, die hat die Noten. Also die Eltern waren sehr verunsichert, weil sie eben vom Umfeld eher gehört haben, sehr, sehr schwierig. Und das hat sich eigentlich bis heute gehalten, diesen Kindern wenig zuzutrauen. Anfang der 80er Jahre war es auch für Deutsche nicht sehr selbstverständlich, aufs Gymnasium das Kind aus einer kleinbürgerlichen Familie oder aus einer Arbeiterfamilie zu schicken. Und das hat sich ja im Grunde genommen bis heute auch erhalten, dass bei uns sehr stark nach dem sozialen Milieu die Kinder, ich sage ja mal das böse Wort, sortiert werden, ne?
Herr Ruggiero, welche Erfahrungen haben Sie denn dann gemacht, als es bei Ihnen darum ging, ob Sie aufs Gymnasium gehen, auf die Realschule oder vielleicht auch auf eine Hauptschule?
Ja, also ich wollte gerne aufs Gymnasium, weil halt die Freunde auch aufs Gymnasium gegangen sind. Die will man ja auch nicht verlieren, in Anführungszeichen. Meine Eltern waren ein bisschen zurückhaltend, auch im Sinne von, naja, wir können dich nicht unterstützen. Wir sind auch, ich sag mal, bildungsschwach in Anführungszeichen, hatten ja auch nur eine normale Volksschule dann besucht, damals in Italien. Sie wussten nicht, ob der Schritt jetzt viel zu groß ist und auch diese persönliche Enttäuschung für das Kind dann da in Anführungszeichen dem nicht gerecht zu werden zu Hause. Und da war ja auch immer noch die Idee, möglicherweise irgendwann wieder nach Italien zurückzugehen. Nachdem wir, also meine Geschwister und ich, immer so ein bisschen, wir wollen aufs Gymnasium, getrieben durch die Freunde, aber auch so ein bisschen der Ehrgeiz, der uns so ein bisschen im Sport auch bewusst geworden ist, gab es Gespräche. Die Lehrer in der Grundschule waren sich uneins, das muss man auch sagen. Die einen haben gesagt, ja, und das war ganz interessant, warum. Die einen haben gesagt, ja, der hat irgendwie diesen Ehrgeiz, der will lernen, der schafft das schon. Die anderen waren sagen, ja, aber die schulischen Ergebnisse sind nicht so gut, dass er halt eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommt. Und dann ist Folgendes passiert, dann ist meine Mutter, ich war damals Messdiener, dann zum Pfarrer, wie er mich einschätzen würde. Und der Pfarrer hat gesagt, der geht aufs Gymnasium, und dann bin ich sozusagen auch auf ein Gymnasium gegangen, was sozusagen vom Bistum hier gefördert oder auch unterstützt wird. Mit einer gewissen, ich nenne es mal Vitamin B, gab es dann nochmal dann den Kick, dann meine Eltern zu sagen, komm, das schaffst du, wir gehen jetzt mit, und wenn es nicht schaffst, dann gehst du halt eine Stufe runter, gehst auf die Realschule. Aber was interessant war in der Phase, war nicht nur das Thema der Bildung, sondern halt ganz andere Eigenschaften, wie ein Schüler, ich in jungen Jahren dann auch bewertet wurde von Lehrern, ne? Im Sinne von anderen Skills, sagt man ja heutzutage, die auch in einem Unternehmen eine ganz andere Gewichtung momentan bekommen, Ehrgeiz, Teamplayer und all diese Dinge, die wurden damals schon von einigen Lehrern gesehen, und das war sicherlich hilfreich.
Also das heißt, die Lehrer hatten einen Blick dafür, was Kinder auch mit Migrationshintergrund mitbringen, was rein deutsche Kinder, so wie ich jetzt, gar nicht so müssen, nämlich zwischen zwei Kulturen immer wieder vermitteln, sich in zwei Welten bewegen, zwei Sprachen wirklich dann auch gut zu beherrschen. Das ist eine große Fähigkeit. Das ist da bei Ihnen gewürdigt worden. Frau Engin, ist das bei Ihnen immer so berücksichtigt worden, was Sie so geleistet haben, um genauso weit zu kommen wie vielleicht Ihre Mitschülerinnen?
Also was ich in Erinnerung habe, ist, ich musste mehr leisten, um Anerkennung zu bekommen. Ich musste präsenter sein, im Unterricht immer dabei sein, immer sozusagen zwei Ticken mehr bringen, um wahrgenommen zu werden. Es war jetzt nicht so, dass ich da sozusagen von den Einheimischen ohne Migrationshintergrund benachteiligt worden wäre von Lehrkräften. Aber man hat immer gewusst, die gehören genauer hin und setzen sozusagen andere Maßstäbe auch an. Berlin geht ja die Grundschule 6 Jahre, und es gibt 2, 3 nach der 4. Klasse grundständige Gymnasien mit altsprachlichem Zug, die so Elite-Schulen in Anführungszeichen. Jedenfalls hießen die damals so. Und ich hatte 2 Klassenkameradinnen, 2 Deutsche, Esther und Claudia, weiß ich noch heute, die wollten da drauf und haben richtig in der Klasse damit angegeben, ne, und haben gesagt, ja, wir gehen auf diese Schule und ja, kriegen jetzt auch die Empfehlung. Und dann habe ich mir die Noten angeguckt, dann habe ich meine Noten angeguckt, die waren identisch, ja. Und da bin ich zu meiner Klassenlehrerin und habe dann gesagt, Frau Köhler, ich will auch auf das entsprechende Gymnasium wie Esther und Claudia. Ich habe auch die gleichen Noten. Da guckt sie mich an und sagt, ach Hava, du bist doch ein Gastarbeiterkind, du schaffst das nicht. Das ist viel zu schwer für dich mit Latein und Altgriechisch. Du bist gut und dann kannst du immer noch aufs Gymnasium, jetzt nach der 6. Klasse, aber jetzt ist das zu früh für dich. Das hat mir unglaublich zugesetzt.
Ich kann das nachempfinden, weil ich Bildungspodien moderiert habe, und ich habe bei 2 Veranstaltungen weinende Elternteile erlebt. Die kamen mit den Zeugnissen von ihren Kindern, und die haben also zwischen 1,5 und 2 gehabt im Durchschnitt in der 4. Klasse. Und es hieß dann, diese Kinder sollen nicht einmal auf die Realschule, sondern auf die Hauptschule gehen. Die waren außer sich. Die haben gesagt, wieso eigentlich? Unsere Kinder haben ja die erwünschte Leistung gebracht. Und da hieß es dann von der Lehrerseite, ja, man schaut sich den ganzen gymnasialen Weg an. Und wie Sie gesagt haben, da kommen noch Fremdsprachen und vielleicht auch Latein und. Und da wurde das einfach über die Köpfe hinweg entschieden, dass diese Kinder das nicht schaffen würden. Als ob man wüsste, was in den kommenden 8 Jahren mit diesen Kindern passieren würde.
Also ein Downgraden eigentlich. Ja. Wobei, Sie beide kommen ja auch noch aus einer Zeit, also Herr Ruggiero und Frau Engin, wo Sie wohl die Ausnahme in den deutschen Schulklassen waren. Heutzutage sind die Lehrer ja vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Da sind ja teilweise die Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, also nicht die deutsche Sprache als Muttersprache sprechen, in der Mehrheit. Und die Lehrer müssen irgendwie versuchen, diese Kinder zu fördern. Haben Sie den Eindruck, Frau Engin, dass das heute gelingt?
Wenn man sich das in den Schulen anschaut, dann muss man sagen, der Migrationshintergrund ist ja absolut jetzt die Normalität geworden. Das ist der Standard. In Baden-Württemberg, ich gebe Ihnen mal die Zahlen, 45% der Grundschulschülerinnen und Schüler haben einen sogenannten Migrationshintergrund, also fast jeder zweite. Und auch an den weiterführenden Schulen sind wir bald an der 40er-Marke angekommen. Der Punkt ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr der Migrationshintergrund an sich, über den ja immer so ominös in den Raum gestellt wird. Und die meisten Kinder in dritter Generation und bei den Italienern ja in vierter und beim Teil der türkischstämmigen Schülerinnen und Schüler ja auch in vierter Generation mittlerweile. Sondern was heute tatsächlich über Bildungsbiografie entscheidet, ist das sozioökonomische Milieu des Elternhauses. Das heißt, aus welchen Elternhäusern kommen die Kinder? Werden sie gefördert? Haben sie von Anbeginn die Chance, tatsächlich an Bildung teilzunehmen? Stichwort Krippe, 0 bis 3 zum Beispiel. Wie sind die Rahmenbedingungen familiär und dann in den Bildungsinstitutionen? Dass man die persönlichen oder die individuellen Begabungen der Kinder entdeckt, sieht und in sie fördert. Ich mache ein Beispiel. Noch heute ist es in Deutschland leider ein Makel, einen Migrationshintergrund zu haben. Es ist ein Makel. Es ist nichts, womit Sie sich schmücken können. Wenn Sie das sagen, dann habe ich gehört, aber zu Hause guckt ihr deutsches Fernsehen nicht. Und ich sehe das bei meiner Tochter auch, dass da ähnlich gefragt wird. Und Herr Ruggiero wird mir zustimmen. Diese Kinder sind mehr kulturell, mehr lingual und sie sind von allem mehr. Und dieses mehr wird leider als eher weniger gesehen, wenn es um Migration geht. Das Thema Mehrsprachigkeit ist in Deutschland sehr positiv besetzt. Nur im Kontext von Frühenglisch, Französisch, Latein, also den Prestigefremdsprachen. Sobald sie mit migrantischer Mehrsprachigkeit kommen, kommt der Defizitblick. Die können das nicht. Also das heißt, die Herkunftssprachen, Familiensprachen, so ist hier die Haltung, verhindern angeblich, dass die Kinder altersangemessen Deutsch lernen. Was Humbug ist. Die Kinder sprechen nicht schlecht Deutsch, weil sie zu viel ihre Familiensprache sprechen, sondern die Kinder sprechen eigentlich schlecht Deutsch, weil sie auch die Familiensprache noch schlechter sprechen. Sie kommen aus sehr spracharmen Familien, aus sehr armen Erziehungskontexten. Und das muss man angehen. Ich glaube, wir müssen heutzutage aufhören, den Migrationshintergrund für alles herzuhalten, was nicht gut läuft. Das muss man voneinander entkoppeln. Wir sind an dem Punkt, wo es wirklich um die sozialen Kontexte geht.
Also es ist Ihrer Meinung nach nicht so entscheidend, der Migrationshintergrund, sondern es kommt eher darauf an, wie soll ich sagen, welche Einstellung die Eltern zur Bildung haben.
Oder? Das haben wir doch jetzt gerade, Frau Barthe, in der Pandemie gesehen, als zum Beispiel Mannheim. Ja? Dort sind Akademiker ohne Ende. Also das heißt, das sind Menschen, wo die Eltern entweder in den Kliniken in Leitungsfunktionen sind, Oberärzte, Chefärzte oder eben bei großen Computerfirmen in den Abteilungen sind. Da käme keiner auf die Idee, deren Migrationshintergrund als Defizite zu sehen und zu bezeichnen, ja. Sondern das sind Migranten der Mittelschicht, der oberen Mittelschicht. Und da ist es was Besonderes. Die kommen schon mehrsprachig. Darin wird investiert. Die Eltern investieren in Bildung. Die Kinder sind auch zum Teil auf Privatschulen, in staatlichen Schulen sehr bildungserfolgreich. Worum es bei uns geht, sind ja eher, wie Herr Ruggiero auch gesagt hat, Eltern aus sozioökonomisch schwachen Milieus. Die Kinder aus diesen Elternhäusern. Und da sage ich mir, in dritter Generation müssen wir aufhören zu sagen, das sind Migrationskinder, sondern das sind Kinder aus sozial schwachen Milieus.
Also es fehlt an Chancengleichheit oder an das Wort
Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das ist das Wort. Chancengleichheit haben wir alle vor dem Gesetz. Was uns fehlt, sind Gerechtigkeit. Das ist so, als würde man eine Schildkröte und einen Hasen nehmen und sagen, komm, ihr habt jetzt beide eine Minute Zeit, die 150 Meter zu schaffen. Ne? Und dass das nicht von den Startbedingungen her identisch ist, versteht sich von alleine. Das heißt, ich muss an den Rahmenbedingungen der Kinder sich orientierende Bildung und Pädagogik sicherstellen. Und das wissen die Kolleginnen und Kollegen. Also viele in den Grundschulen haben auch völlig aufgehört, danach zu gucken. Sie sind ja auch selber mit Vielfalt aufgewachsen, auch mit migrationsbedingter Vielfalt und wissen sehr wohl, da gibt es viele Eltern, die sehr bildungsbeflissen sind und auch so wie Herr Ruggieros Eltern dann auch Nachhilfe bezahlen und so weiter. Darum geht es, sozusagen förderliche Rahmenbedingungen sicherzustellen. Und dann läuft es bei den Kindern auch. Und es ist völlig egal, wie das Kind mit Vornamen heißt. Also das ist bei uns im Moment der Sachstand. Und wenn wir allerdings über Kinder mit Fluchterfahrung sprechen oder jetzt Seiteneinsteiger, also die unmittelbar jetzt gerade kommen und aus schwierigen Lebenskontexten kommen, da sind wir tatsächlich wieder an dem Punkt, dass wir dann sagen müssen, na, wie können wir diese Kinder aufnehmen und fördern?
Aber wie geht's denn dann nach der Schule weiter? Herr Ruggiero, Sie haben nach der Schule dann eine Ausbildung gemacht. War das unproblematisch oder war das nicht ganz so reibungslos?
Also das war, muss ich sagen, nach dem Gymnasium einfach, das spielt dann irgendwann keine Rolle mehr. Also wenn man 19 Jahre dann Schule besucht hat, eine deutsche Schule durchgängig, dann glaube ich, spielt das dann im Einstellungstest etc., im Bewerbungsgespräch aus meiner Sicht keine Rolle mehr. Und zumindest war das bei mir so der Fall. Aber was da ganz interessant war, meine Eltern waren da sehr, ich sag mal, auch zwischendrin immer wieder auf dem risikoschwachen, ich sag mal, Entscheidung unterwegs. Von Anfang an war für meine Eltern klar, nach dem Gymnasium, dann gibt es halt eine Ausbildung. Also da war das Thema Universität besuchen eigentlich überhaupt nicht vorstellbar. Das war schon relativ klar. Ich habe aber selbst gemerkt, ich wollte einfach was Pragmatisches machen. Ich wollte nicht schon wieder dann irgendwie in die Uni und dann so, ich nenne es mal ein bisschen hart theoretisch, da mich fortbilden, sondern ich wollte einfach was tun. Mein Vater war ja im Schichtbetrieb bei einem Glashersteller und da habe ich auch oft als Aushilfe gearbeitet und irgendwie war es mir nochmal nach richtig arbeiten. Ich habe dann ganz normal einen Ausbildungstest gemacht, ein Bewerbungsgespräch geführt und das hat dann gut und reibungslos funktioniert.
Es sind doch, was Sie auch vorhin gesagt haben, Herr Ruggiero, berufliche Skills, also Zweisprachigkeit, sich in zwei Kulturen auskennen. Konzerne geben eigentlich für ihre Manager Millionen aus, wenn sie jemanden nach China oder wohin auch immer schicken. Die kriegen ja interkulturelle Kurse, ja, wie tickt die Gesellschaft dort, wo ich dann in der Zukunft arbeiten werde. Und viele Kinder aus Migrantenfamilien, die haben das, ich sag's mal, die sind salopp automatisch drauf. Also sie sind zweisprachig, vielleicht wenn nicht dreisprachig. Eigentlich müssten ja die Firmen ja auf solche Leute draufspringen.
Also das war natürlich damals, ich habe ja 89 mit der Ausbildung begonnen, da muss man wirklich sagen, ich glaube, das war noch im Neuland. Also das war kein Entscheidungskriterium oder Einstellungskriterium jetzt, dass ich einen kulturellen oder einen sprachlichen oder was auch immer Hintergrund habe.
Obwohl das, ja Schott Glas auch ein internationales Unternehmen ist.
Klar, aber ich sag mal, in der Ausbildung, da suchte man damals wirklich eher zuverlässige Personen aus, die auch ein gutes Zeugnis mitgebracht haben. Heute, das ist ganz interessant, werden die Auszubildenden bei uns wirklich völlig anders letztendlich ausgewählt. Also da gibt es zum Beispiel andere Skills, die eine große Rolle spielen. Da schaut man natürlich mal mit aufs Zeugnis, aber es gibt andere Fähigkeiten. Ist der engagiert? Ist der ein Teamplayer? Ne? Was hat er für Einstellungen grundsätzlich zum Leben? Also es geht gar nicht mehr so um dieses rein tiefe Fachliche. Und das ist ja auch gerade eine große Diskussion im Sinne von der Diversity-Debatte, die dann in allen Unternehmen läuft. Also das ist ja nicht nur Mann-Frau, sondern auch ganz kulturelle Aspekte. Also wir im Unternehmen haben Diversity auch völlig anders nochmal definiert. Da geht es um religiöse und kulturelle, auch einfach mal Quereinsteiger, wo jemand vielleicht aus dem künstlerischen Bereich eine Leitungsrolle in so einem Wirtschaftsunternehmen übernimmt, weil er halt einfach ganz andere kreative Ansätze wählt, als wenn einer jetzt aus dem BWL hochdotierten Studium kommt. Also ich glaube, die Lage hat sich auch einfach völlig verändert. Ich habe zwei Nationalitäten und zwei Pässe. Also ich habe einen Deutschen und einen Italiener und werde bei uns in der Führungsebene als Ausländer geführt, damit man irgendwie eine Quote erzielt. Ja, also dass man so nebenher, das auch, toll, ja. Auch das gibt es. Es verändert sich und es hat sich verändert.
Ich würde nochmal zu der Ausbildungssituation, was Herr Ruggiero angesprochen hat, noch einiges vielleicht noch ergänzen wollen. Ist es heute noch so, er sprach von Diversity, aber bei Diversity, der migrationsbedingte Aspekt, wird leider immer noch nicht gewürdigt. Es gibt sehr gute Studien vom Bundesinstitut für Berufsbildung, BIP, die zeigen, dass bei den Einstellungskriterien zum Beispiel Mehrsprachigkeit, also Migrationssprache, nicht als Einstellungskriterium oder bevorzugtes Kriterium angesehen werden. Aber wenn die Menschen entsprechend dann als Auszubildende oder feste Arbeitskräfte sind, dann werden diese Sprachkenntnisse wirklich sehr rege nachgefragt. Und da sage ich mir, das zeigt doch den Bedarf, gerade im Bereich Handel, auch in großen Konzernen, warum man sozusagen nicht den Weg geht, schon in schulischen Kontexten diese Sprachen aufzunehmen, zu lehren und zu zertifizieren, dass die betreffenden Sprecherinnen und Sprecher eben ein Zertifikat, ein Zeugnis haben und sagen können, ich kann Italienisch eben auf C1-Niveau oder ich kann eben, keine Ahnung, Arabisch, was jetzt auch eine sehr gesuchte Sprache geworden ist, auf ne, B1-Niveau. Das würde so viel erleichtern. Und was ist, wir finden keine Migrationssprachen in Bildungskontexten. Und das finden wir auch nicht in Ausbildungskontexten. Insofern muss man wirklich gucken, sozusagen, was ist die Rhetorik, was wird so kommuniziert und sozusagen, was sind die harten Fakten. Und die harten Fakten sehen so aus, dass die im Rahmen der eigenen migrantischen Biografie mitgebrachten Qualifikationen tatsächlich hier nicht als vollwertiges Kriterium in Betracht gezogen werden, sondern wenn man Glück hat und einen Betrieb findet oder eine Institution, die das abfragt, das dann einbringen kann. Bei mir war das auch als Lehrkraft ganz ähnlich. Ich muss übrigens sagen, um damit sich der Kreis schließt, ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich als Viertklässlerin auf dieses eine Elite-Gymnasium wollte. Mhm. Ich habe dann da später als Lehrerin gearbeitet. Ne? Also so schließen sich die Lebenskreise.
Unser Thema ist aber auch die Karriere, weil nach wie vor ist es ja so, das sagen die Statistiken in den Leitungsebenen sind Menschen mit Migrationshintergrund dafür, dass sie so einen großen Anteil in der Bevölkerung ausmachen, doch sehr unterrepräsentiert. Wie ist denn jetzt Ihr Eindruck vom Unternehmen her? Ist da so eine Art gläserne Decke, wo Menschen mit Migrationshintergrund plötzlich nicht mehr weiterkommen?
Es gibt sicherlich da alle möglichen Sichtweisen drauf und jeder wird das Thema anders erlebt haben. Bei mir persönlich war es so, dass ich immer vom Unternehmen gefördert wurde. Sicherlich nicht, weil ich jetzt einen Migrationshintergrund habe, sondern eher, dass man halt einfach diverse Fähigkeiten mit eingebracht hat und man gedacht hat, hey, da können wir was holen, ne? Fürs Unternehmen, aber natürlich auch für die Person an sich. Und da gab es für mich jetzt nicht irgendwie eine Decke oder eine Grenze, wo man sagt, da geht's nicht weiter. Ich kann mir das auch grundsätzlich in größeren Unternehmen nicht vorstellen. Wenn, dann fände ich das sehr traurig und sehr schade. In kleineren Betrieben ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich glaube, am Ende muss ich sagen, ich bin über 30 Jahre in einem Unternehmen und ich fühle mich auch verpflichtet, da auch was zurückzugeben, denn ich habe einiges im Positiven erleben dürfen und wurde da gefördert und gefordert natürlich auch. Also für mich gibt es da keine Begrenzung.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Ingen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass im akademischen Milieu Nachkommen von Gastarbeitern, also die Bildungsinländer, so heißen sie ja in der Statistik, es wirklich schwer haben, weil es Erstakademiker sind, ne? Und ich meine, die heißen ja nicht umsonst die Großeltern oder die Eltern Gastarbeiter. Die Kinder oder die Enkel sind halt die Ersten, die tatsächlich mit akademischer Bildung in Berührung kommen, Abitur machen und Studium. Und das sind eine Reihe von Gründen, die dazu führen, dass die Nachkommen nicht so bildungserfolgreich sind, wie man sich's erhofft. Die Abbruchsquoten sind recht hoch, sind fast doppelt so hoch wie bei den Einheimischen. Nach 3 Semestern, 4 Semestern wird sozusagen desillusioniert abgebrochen und weniger, weil die intellektuell dem Ganzen nicht gewachsen sind, sondern schlicht und einfach die ganzen Modalitäten, es geht schon los mit dem Einschreiben. Also wann schreibe ich mich wie ein, das Prozedere, was man ja eben bei Akademikern, Haushalten, Familien wegfällt. Dann das Zweite in der Hochschule, was heißt eigentlich studieren, die Selbstständigkeit in den Seminaren, die sozialen Netzwerke aufzubauen, die Kommunikation mit den Dozenten, also der akademische Habitus sozusagen, den man lernen muss, den man nicht hat. Die Sprache ist eine andere. Sie, Herr Özerdeller, haben auch gesagt, ne, in der Schule musste ich die Bildungssprache lernen. Und so ist es im Studium auch. Ja, und dann ist noch die Finanzierungsfrage natürlich. Also wie finanziere ich ein Studium? Wie bereite ich mich auch dann nochmal Prüfungen vor? Wo hole ich Beratung? Und dieses Mangelwissen daran führt dazu, dass viele dann eben leider aufgeben, abbrechen. Deshalb, man muss hier spezifizieren. Wir haben auch Migranten, die zum Beispiel aus osteuropäischen Ländern kommen oder eben Spätaussiedler nachkommen sind. Bei denen ist das kein Problem. Die sind alle sehr bildungserfolgreich, studieren auch. Die größeren Schwierigkeiten, wie gesagt, haben im akademischen Milieu die Bildungsinländer, also die Nachkommen von der ehemaligen Gastarbeiter.
Zum Schluss vielleicht, Frau Engin, Herr Ruggiero, sind Sie von Ihrem beruflichen Werdegang, wie alles bislang so verlief, zufrieden?
Also ich sag's mal kurz, ja, ich bin da sehr zufrieden, ganz ehrlich. Ich glaube, meine Geschwister und ich sind sehr stolz auf meine Eltern. Meine Eltern sind sicherlich ganz stolz auf uns alle, dass wir den Weg so erfolgreich auch gegangen sind. Und dass wir das auch in gewisser Weise zurückgeben können. Meine Eltern, die haben wirklich damals, als sie nach Deutschland gekommen sind, auf alles verzichtet, um alles für uns zu tun. Wir haben das jetzt sozusagen zurückgegeben oder geben das zurück. Deswegen, wir sind sicherlich mit dem Weg sehr, sehr zufrieden. Ich bin sehr glücklich. Ich gehe jeden Tag sehr gerne zur Arbeit, wirklich sehr gerne. Die können seine Hand abzählen, die Tage, in denen ich nicht gerne zur Arbeit gehe. Und das über 30 Jahre. Also Antwort ein bisschen länger ausgefallen, aber ja.
Frau Ingen?
Ja, ich bin auch zufrieden mit dem, obwohl ich gar nicht das machen wollte ursprünglich, was ich dann hinterher geworden bin. Aber so ist mein ganzes Leben. Ich sehe das, was ich mache, als Verpflichtung, als Auftrag, trage sozusagen meine Biografie immer vor mir her, weil ich bin im Lehramt im Bereich Pädagogik. Da sind Menschen mit Migrationsgeschichte Mangelware. Ich muss denen einheimischen Studierenden meine Geschichte erzählen, damit sie ein Gefühl bekommen, wie es Kindern geht und ergangen ist. Und ich muss auch anderen jungen Menschen selber mit Migrationserfahrung Mut machen und sagen, ja, ihr müsst diesen Beruf machen, das ist ein toller Beruf. Und insofern ist das für mich kein Beruf, sondern eher eine Berufung. Ich mache es sehr, sehr gerne.
Ich glaube, bei uns ist das genauso, Claudia, oder?
Genau. Also würde ich doch mal sagen, auch wenn ich keinerlei Migrationshintergrund habe.
Muss ein bisschen tiefer schürfen vielleicht.
Das kann auch sein. Man muss nur weit genug zurückgehen.
Das war SWR aktuell Mondial. Diesmal ging es darum, welche Erfahrungen Menschen mit Einwanderungsbiografie beim Erklimmen der Erfolgsleiter, der Karriereleiter haben.
Darüber haben wir uns unterhalten mit Hava Engin, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und Leiterin des Heidelberger Zentrums für Migrationsforschung.
Und Salvatore Ruggero, Vizepräsident in der Abteilung Marketing und Kommunikation bei Schott Glas in Mainz.
Und wenn euch diese Folge von SWR aktuell Mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter, abonniert uns. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Claudia Barthe
und Junaid Özadalı.